In Berlin ging diese Woche nichts mehr, zumindest im Straßenverkehr. Die Mitte Berlins war abgesperrt, eine Festung. Es war Gipfelzeit in der Hauptstadt. Im Außenministerium berieten die NATO-Außenminister über die weitere Libyen-Strategie. Keine einfache Situation für Außenminister Westerwelle. Und nur einen Kilometer weiter hatte die Kanzlerin die Ministerpräsidenten aller Länder zum Energiegipfel geladen. Hier große Einigkeit über das Ziel, schnellstmöglicher Atomausstieg. Bis Mitte Juni sollen nun Konzepte und ein neues Atomgesetz erarbeitet werden. Und damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Dass es bei dem Riesenprojekt Atomausstieg und Energiewende nun weiter Differenzen und auch politischen Streit geben wird, das ist eigentlich ein normaler Prozess. Zu viele Fragen sind offen, zu viele Probleme gilt es zu lösen und zu viele Interessen stehen auf dem Spiel, auf allen Seiten übrigens. Der Bürger will aber wissen, was alles auf ihn zukommt. Die Unsicherheit der Deutschen ist groß, zumal es auch einige bittere Wahrheiten gibt, höhere Strompreise und möglicher Abbau von Arbeitsplätzen in der Stromindustrie. Oliver Meyer-Rüth.
Weißblauer Himmel über dem bayerischen AKW Gundremming. Uwe Grau und seine Frau Irmgard leben mit ihren 6 Kindern neben dem Kraftwerk, wo der Familienvater auch arbeitet. Seitdem Deutschland über Fukushima diskutiert, hat Uwe Grau Angst um seine berufliche Zukunft.
In Deutschland, sage ich mal, wir verfallen in eine absolute Hysterie. Wenn man sieht, in was für einem Zeitraum dann jetzt ausgestiegen werden soll, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Plötzlich ist Atomkraft nicht mehr beherrschbar, wie es heißt. Der Ausstieg soll schneller gehen. Die Laufzeit des AKW Gundremming von 2030 auf 2020 verkürzt werden. Nicht nur die Graus sind irritiert.
Die Diskussion ist sehr stark von Angst geprägt, bei einer überwiegenden Zahl der Menschen in Deutschland. Es kochen aber auch viele ihr Süppchen. Viele sehen jetzt parteipolitischen Zulauf.
Im restlichen Europa spricht nach Fukushima kaum jemand über den totalen Ausstieg. Würde Deutschland auf Kernenergie verzichten, dann sähe so die europäische Atomlandkarte aus. Experten haben Zweifel, ob das der richtige Schritt ist.
Ich glaube, dass unsere Politik hier nur Kopfschütteln im Ausland hervorruft. Und wenn Sie sehen, dass die Holländer nun 2 neue Kernkraftwerke planen, direkt nach diesem Unglück, dann sieht man, wie groß die Distanz geworden ist zwischen unserer Hypernervosität und der Gelassenheit im nahen Ausland.
Parteiübergreifend wollen Politiker Atomstrom im Eiltempo durch erneuerbare Energien ersetzen. Wirtschaftswissenschaftler raten von einem schnellen Ausstieg ohne konkrete Kostenanalyse ab.
Das kann uns noch recht teuer werden und deshalb müsste man sich eigentlich die Frage stellen, ist der optimale Zeitpunkt wirklich heute oder ist der erst morgen, wenn wir uns besser vorbereitet haben? Und ich glaube, auch wenn die Technologie ungeliebt ist in Volkes Meinung, man sollte lieber vorsichtig sein und sagen, wir machen einen vernünftigen Plan, der das Land nicht zu viele Kosten aufbürdet.
Von steigenden Stromkosten wäre die energieintensive Industrie besonders betroffen. Nicht nur Wirtschaftskonzerne warnen vor Stellenabbau aufgrund massiv steigender Strompreise.
Wir müssen sehr genau darauf schauen, dass eben die Strompreise für die Industrie, aber auch für die Bevölkerung nicht zu sehr steigen, weil wir dann ein Problem haben, dass dann eben die Unternehmen nicht mehr in Deutschland investieren, damit Arbeitsplätze verloren gehen.
Der deutsche Energiebedarf steigt kontinuierlich. Nach Fukushima wollen viele im Land Atomkraftwerke abschalten, doch Energiesparen wollen die wenigsten. Die Bundesnetzagentur stellt in einer Studie fest, dass die Netzsituation nach dem Abschalten von 8 Meilern im Sommer beherrschbar sei. Herbst und Winter dieses Jahres werden aber vermehrt mit angespannten Netzsituationen einhergehen. Vom kurzfristigen Abschalten weiterer AKW rät die Bundesnetzagentur deshalb derzeit ab. Selbst Naturschützer sagen inzwischen, dass sich die Politik nicht der Prämisse von Jahreszahlen unterwerfen soll.
Wir müssen dann auch engagierter einsteigen in Verringerung der Verbräuche und in den Ausbau der erneuerbaren Energie, aber mit konkreten Planungen. Und an dem fehlt es. Von daher sind die ganzen Zahlenspielereien letztendlich nichts wert.
Deutschland braucht mehr fundierte Planung für die Energiewende als politische Spiele um Jahreszahlen. Das sieht auch Familie Grau aus Gundremming so.
So, im Studio begrüße ich jetzt einen der beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Deutschen Bundestag, Jürgen Trittin. Guten Abend, Herr Trittin.
Guten Abend.
Herr Trittin, geht dieses Land jetzt nicht an den Atomausstieg etwas zu hektisch und vielleicht auch unvorbereitet heran?
Davon kann nicht die Rede sein. Wir haben in den letzten Jahren ein sehr stürmisches Wachstum erneuerbarer Energien erlebt. Das hat dazu geführt, dass wir zu einem Netto-Stromexporteur geworden sind. Das heißt, das Energieimportland Deutschland exportiert Strom. Das ist eine Folge des stürmischen Wachstums erneuerbarer Energien. Diese Wachstumsbremse, die dann eingezogen worden ist, letzten Herbst wegzunehmen, das ist die wesentliche Voraussetzung, umsteigen zu können. Es geht nicht um Ausstieg, es geht um Umstieg.
Kommen wir auf die Kosten, die möglicherweise auf uns, auf Verbraucher zukommen. Die Stromerzeuger sagen schon 70% höhere Stromrechnungen. Andere sagen 16 bis 20 Euro im Monat. Das wird dann schwierig, das durchzusetzen,
oder? Die Stromerzeuger sagen das nicht. Das sagen vier Stromerzeuger, nämlich diejenigen, die Atomkraftwerke besitzen. Das verstehe ich, dass die sowas an die Wand malen, weil die sich von ihren Gelddruckmaschinen ungerne verabschieden. Die anderen Stromversorger in Deutschland, die Stadtwerke, die mittleren Anbieter, sie sind alle der Auffassung, dass man um 2020 aussteigen kann und dass man dafür auch die Kapazitäten hat. Ich glaube, dass der Bundeswirtschaftsminister, eine, der dem Atomausstieg auch nicht wirklich freundlich gesonnen ist, der Herr Brüderle, interessante Abschätzung gemacht hat. Der hat gesagt, das würde 3 Milliarden mehr kosten, dass die Stromkunden zu bezahlen hätten. 3 Milliarden ist eine interessante Zahl. Gemessen am Stromverbrauch hieße das, dass jeder von uns ungefähr einen halben Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen müsste. Das wäre 1,50 Euro pro Haushalt im Monat. Ich finde, das ist ein Atomausstieg, den man sich leisten kann.
Trotzdem sagen viele, es werden immense Kosten auf uns zukommen. Wie sollen die finanziert werden? Durch einen Energiesoli, durch Steuererhöhungen?
Ich glaube nicht, dass wir über Steuererhöhungen reden müssen. Wir haben allein im Bundeshaushalt nach Schätzungen des Umweltbundesamtes 49 Milliarden jährlich umweltschädliche Subventionen. Wenn wir nur einen kleinen Teil davon abbauen würden, dann könnten wir beispielsweise mehr Geld in Wärmedämmung stecken, damit wir mehr Gas einsparen. Dieses Gas können wir dann in der Verstromung nutzen.
Wenn es bei der Abschaltung der jetzigen Atommeiler bleibt, einige noch hinzukommen wegen Inspektionsarbeiten, befürchten viele Fachleute Stromengpässe im Süden. Sehen Sie das auch so und was gibt dagegen?
Ja, ich halte das auch alles für die üblichen Märchen von der Stromlücke. Es muss man festhalten, wir haben im Jahre 2007 über 8 AKWs vom Netz gehabt und dennoch netto Strom exportiert. Deutschland hat eine leistungsfähige Stromversorgung. Jedes dieser Kraftwerke, der Atomkraftwerke, ist gepuffert. Und deswegen ist das alles interessiertes Gerede, um abzulenken von dem, was jetzt Not tut, nämlich die Voraussetzung zu schaffen für Umbau. Und dazu heißt es, die Investitionsbremsen, insbesondere für den Ausbau der Windenergie in Süddeutschland, endlich zu lockern.
Kommen wir mal zum Schluss auf Ihre eigene Partei. Es gibt heute eine Umfrage, da sind die Grünen vor der SPD auch bundesweit. Schon geht eine Kanzlerkandidatur-Diskussion bei Ihnen los. Wollen Sie Kanzlerkandidat werden?
Wir Grünen wollen jetzt erstmal in Bremen mehr Grün in die rot-grüne Landesregierung bringen. Wir wollen in Mecklenburg-Vorpommern zurück in den Landtag. Das wäre der letzte. Und dann wollen wir, dass Renate Künast regierende Bürgermeisterin von Berlin wird. Darauf konzentrieren wir uns und dann spekulativen Debatten beteiligen wir uns überhaupt nicht.
Es gibt aber auch Meldungen, dass es einen Streit zwischen Ihnen innerhalb der Grünen gibt. Mehr nach links oder mehr in die Mitte, schwarz-grün. Leisten sich die Grünen jetzt einen Richtungsstreit?
Ich glaube nicht, dass es einen Richtungsstreit gibt. Alle Grünen wollen eines. Sie wollen diese Bundesregierung ablösen. Und zwar konsequent und rückstandsfrei. Und die Alternative zu schwarz-gelb, die ist grün.
Schönen Dank, Jürgen Trittin. Am Abend nach der Doppelwahl in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz feierte sich die SPD, allen voran Parteichef Sigmar Gabriel, als Wahlsieger. Das hat nicht nur die Journalisten überrascht, sondern auch das eine oder andere Parteimitglied. Denn in Baden-Württemberg hatten die Grünen die SPD zum ersten Mal bei einer Landtagswahl überholt und in Rheinland-Pfalz muss SPD-Urgestein Kurt Beck nun mit den Grünen koalieren. In den Umfragen liegen die Genossen stabil unter 30%. Sieger sehen anders aus. Nun soll mit der Schönrederei Schluss sein. Frank-Walter Steinmeier will mit der SPD-Bundestagsfraktion nun einen neuen Aufbruch wagen. Und über Kanzlerkandidaten reden die Genossen auch schon wieder fröhlich daher. Bettina Scharkus.
Gute Miene zum bösen Spiel. Frank-Walter Steinmeier scherzt zwar mit Renate Künast beim SPD-Fest, aber wenn er sich den Höhenflug der Grünen anschaut, dürfte ihm das Lachen vergehen. Steinmeier führt die Fraktion seit 2009. Die schlechten Landtagswahlergebnisse haben viele Abgeordnete frustriert. Stundenlang stritt die Fraktion neulich über die Gründe für das Dauertief. Das zehrt an den Nerven, selbst von erfahrenen Genossen.
Wir sind tatsächlich mit unseren Stimmengewinnen nicht vorangekommen, beziehungsweise weiter auf einem doch zu niedrigen Niveau. Das heißt, wir brauchen einfach noch mehr Zeit und wir müssen noch konzentrierter arbeiten.
Seit den letzten Landtagswahlen sind die Schlagzeilen negativ. Die SPD scheint im Dämmerzustand. Manche sprechen schon vom Niedergang einer Volkspartei. Gareth Dün vom rechten Parteiflügel fordert einen klareren Kurs, pragmatisch und wirtschaftsfreundlich. Mit seiner Kritik ist er nicht allein.
Die Neigung, den jeweils tagespolitischen Fragestellungen hinterherzulaufen, also zu versuchen, ein bisschen linker als die Linkspartei zu sein oder grüner als die Grünen, die ist natürlich sehr groß. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unser eigenes Profil zu schärfen, damit wir diese Erkennbarkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wieder zurückgewinnen.
Auch die Partei Linken wollen die Kurskorrektur allerdings in eine andere Richtung hin, zur alten sozialen Kümmererpartei.
Am Ende muss ein klares Profil stehen, das aus meiner Sicht sich zwingend um das Thema soziale Gerechtigkeit ranken muss, weil es unser Kernthema ist.
Was wir vielleicht manchmal auch noch besser schaffen müssen, ist, die guten Inhalte so zu transportieren, dass die Menschen auch wissen, und zwar egal, ob sie in Passau oder in Flensburg sind, in Aachen oder in Zittau, dafür steht die SPD. Die 4, 5 Punkte, wofür die SPD steht, die müssen die Menschen erfahren, müssen sie mitkriegen, also Klartext reden.
Eins eint die Kritiker, die Parteiführung setze zu oft auf einen Ja-Aber-Kurs, es fehle die klare Linie. Ein Beispiel, die Rente mit 67. Ja, aber bitte nicht für alle Berufe. Oder der Abzug aus Afghanistan, ja, aber nicht sofort. Hartz-IV-Regeln erhalten, ja, aber mit vielen Ausnahmen. In einem Brief an seine Fraktion verordnet Steinmeier den Genossen nun ein inhaltliches Arbeitsprogramm. Man wolle bessere Antworten auf die herausragenden Probleme geben und die Weichen stellen für eine neue Regierungsmehrheit. Daran arbeiten auch junge Abgeordnete mit wie Sören Barthol. Einen neuen Blick will der 36-Jährige auf die Themen der Zeit werfen. Sein Ziel hochgesteckt.
Wir müssen vorbereitet sein für 2013. Wir müssen in einigen Themenbereichen auch identifizierbar sein, müssen uns auch aufstellen auf die Regierungsverantwortung.
Blütenträume vom Regieren. Doch Parteichef Sigmar Gabriel ist als Kanzlerkandidat der SPD nicht gesetzt. Zu sprunghaft und unentschieden sei er, meinen Kritiker. In den Fokus rückt vielmehr Olaf Scholz, der in Hamburg die absolute Mehrheit holte. Er hätte das Zeug zum Kanzlerkandidaten, so Steinmeier in einem aktuellen Interview. Experten glauben, dass die Bundespartei von Olaf Scholz lernen kann.
Was die Neuausrichtung der SPD auch auf Bundesebene anbetrifft, da hat sie ja sozusagen so ein Stück weit eine Blaupause auch in Hamburg gesehen. Die Verknüpfung von sozialer Kompetenz und wirtschaftliche Vernunft. Scholz hat ja einen sehr stark auch wirtschaftspolitisch geprägten Wahlkampf geführt. Er hat natürlich auch als Person gewirkt, er hat geführt, er hat klar geführt.
Wer führt die SPD aus der Krise? Die Prognosen sind alarmierend. Bundesweit könnte die Partei sogar hinter die Grünen zurückfallen. Anderthalb Jahre nach der Bundestagswahl ist die deutsche Sozialdemokratie weiter auf der Suche nach sich selbst.
So, im Studio begrüße ich jetzt ebenfalls live den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, Frank-Walter Steinmeier, genannt Herr Steinmeier.
Namen der Deppendorf, grüß
Sie. Herr Steinmeier, Sie haben gestern gesagt, 2013 werden wir keinen grünen Kanzler haben. Heute gibt es eine Umfrage, da liegen die Grünen bundesweit zum ersten Mal vor der SPD. Was nun?
Ich dachte, Sie vertrauen den Umfragen, die Sie selbst machen. Da liegt nämlich die SPD vor den Grünen, will aber nur sagen, aber das knapp. Ist im Augenblick, ich glaube, 3 oder 4%. Will im Augenblick sagen, die Umfragen belegen im Augenblick wenig. Wenn die Leute mitten in der Legislaturperiode gefragt werden, wissen sie, dass sie nicht morgen entscheiden müssen. Also ich rate uns im Augenblick nicht über Kanzlerkandidaten oder wer am Ende vorne liegt.
Aber das geht doch gerade fröhlich los. Herr Gabriel nennt gleich fast alle. Sie haben im Hamburger Abendblatt den Fokus auf Olaf Scholz gelegt. Trauen Sie sich selbst nicht?
Es ist wirklich putzig. Weil es geht laufend so. Es gibt ja kein Interview, das ich gebe, in dem ich nicht nach der Kanzlerkandidatur gefragt werde. Dann wird mir in einer Hamburger Zeitung, werde ich gefragt, ist Olaf Scholz ein möglicher Kanzlerkandidat? Dann sage ich, natürlich gehört derjenige, der eine absolute Mehrheit erringt, zu der ersten Reihe innerhalb der SPD, aus der wir dann, wenn die Zeit gekommen ist, einen Kanzlerkandidaten wählen. Olaf Scholz gehört zur ersten Reihe, Peer Steinbrück, und natürlich hat Sigmar Gabriel das Zugriffsrecht als Parteivorsitzender. Völlig klar.
Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Partei. Komfortabel ist die Situation ja nicht gerade. In Baden-Württemberg hat es nicht funktioniert. Rheinland-Pfalz mit den Grünen jetzt zusammen stabil unter 30%. Jetzt soll die Wende kommen. Womit wollen Sie die Wähler, Sie haben selbst ein Programm jetzt aufgelegt, was sollen die Wähler, sollen die Wähler SPD wählen?
Ich gehöre ja nicht zu denjenigen, die sagen, wir legen den Schalter und ab morgen ist die Wende da, sondern ich habe in guter Erinnerung, dass wir 2009 aus einer tiefen Wahlniederlage gestartet sind. Wenn Sie mir 2009 gesagt hätten, dass wir 2011, und zwar im Beginn 2011, wieder Wahlen gewinnen, wäre ich wahrscheinlich noch unter den Zweiflern gewesen. Jetzt ist es so, Herr Deppendorf, ich bin mit den Stimmanteilen nicht zufrieden. Aber ich meine, zur ganzen Wahrheit gehört doch auch, wir haben 4 Wahlen gehabt dieses Jahr, Herr Deppendorf.
Richtig.
Und Schwarz-Gelb hat sich in keiner einzigen dieser Wahlen durchgesetzt.
Aber was wollen Sie jetzt verbessern?
Es ist völlig klar, wir sind mitten im Neuaufstellungsprozess. Und ich sage meiner Partei, es rechnet sich nicht, wenn wir die Fragen des letzten Jahrzehnts mit neuen Antworten versehen, sondern wir müssen uns vorbereiten auf die Fragen des neuen Jahrzehnts. Und die entscheidende Frage, die ist nicht beantwortet. Wie bleibt diese Gesellschaft, Arbeitsgesellschaft, auch in 10 Jahren? Wie sichern wir, dass die Mehrheit der Menschen ihr Leben aus dem Einkommen, aus Arbeit sicherstellt? Woher kommen die neuen Jobs? Und entscheidend die Frage, auch wenn das im Augenblick noch niemand so richtig wahrhaben will, woher kommen die jungen Leute, die auf solche neue Jobs gehen? Das ist die Gretchenfrage, die wir nicht beantwortet haben.
Was sagen Sie zu den Plänen des Atomausstiegs? Wie realistisch halten Sie die Zeitvorstellung? Und vor allen Dingen, was ja viele interessiert, wie soll das finanziert werden? Durch Steuererhöhungen?
Welche Zeitvorstellung, frage ich. Was die Regierung angeht, so kenne ich inzwischen keine Zeitvorstellung mehr. Vor einem halben Jahr haben Sie gesagt, Sie müssten um 8 oder um 12 Jahre verlängern. Jetzt sind 7 Kraftwerke vorläufig vom Netz genommen. Ich rechne damit, dass die dauerhaft vom Netz bleiben. Aber wie lange die anderen vom Netz bleiben, das erfahren wir von der Regierung nicht.
Steuererhöhungen?
Ich sage, 2020 wäre ein realistisches Datum. Das heißt, die Verlängerungen müssten vom Netz. Steuererhöhungen sehe ich nicht, auch wenn der ein oder andere innerhalb der Koalition offenbar in den letzten Tagen darüber spekuliert hat. Aber das Ganze wird natürlich Druck auf die Strompreise entwickeln. Ich glaube, ohne Anpassungen der Strompreise nach oben, ohne Strompreiserhöhungen wird das Ganze nicht gehen.
Frau Goldner-Steinmeier, herzlichen Dank.
Gerne.
Das, meine Damen und Herren, das war's mal wieder für heute. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, erst am 1. Mai wieder. Den nächsten Sonntag legen wir eine österliche Politikpause ein. Deshalb wünschen wir Ihnen alle hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio jetzt schon mal ein erholsames und ein schönes Osterfest. Bis zum 1. Mai um 18.30 Uhr. Tschüss.
Hallo und guten Abend bei der ARD-Fernsehlotterie. Sie freuen sich doch sicherlich schon auf nächste Woche, oder? Ostern steht vor der Tür.